Ja, das ist immer ein großes Vorrecht, dass wir uns dankbar daran erinnern dürfen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der für uns sorgt. Und gerade auch im Evangelium nach Johannes, mit dem wir uns ja beschäftigen, erfahren wir auch etwas von der Größe des himmlischen Vaters. Denn das war ja letztlich auch Sinn und Zweck des Kommens unseres Herrn, den Vater zu verherrlichen und groß zu machen auf dieser Erde. Nun, wir werden später ja auch noch bei der Betrachtung dieses Evangeliums darauf zurückkommen. Wir haben gestern uns kurz mit den Eingangsversen beschäftigt. Soweit ich mich erinnere, sind wir im vergangenen Jahr bis Kapitel 2, Vers 11 gekommen, wo wir uns etwas beschäftigt haben mit der Hochzeit zu Kanaan. Und wir wollen heute Morgen weiterlesen in diesem Abschnitt. Da heißt es dann Johannes 2, Vers 12. Nach diesem ging er hinab nach Kapernaum um, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und daselbst blieben sie nicht viele Tage. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen- und Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler da sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Sowohl die Schafe als auch die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttelte er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmet dies weg, von hier machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhause. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortet und spricht zu ihnen, breche diesen Tempel ab und in 3 Tage werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, welches Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Feste, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Soweit zunächst dieser Abschnitt. Nun, wir sagten gestern Abend schon, dass wir im Evangelium nach Johannes ein wunderbares Zeugnis haben von der Größe, der Einzigartigkeit und der Herrlichkeit des Herrn. Und ganz besonders ist es das Anliegen des Apostels Johannes, uns das so in besonderer Weise vorzustellen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war und ist in aller Ewigkeit. Das ist einfach so der Schwerpunktgedanke, der, wie man oft sagt, wie ein roter Faden durch dieses Evangelium zieht. Wir sagten, in jedem Evangelium haben wir einen solchen Schwerpunkt, Matthäus, der Christus oder Messias, Markus, der wahre Knecht Gottes, Lukas, der Sohn des Menschen und Johannes, der Sohn Gottes. Es ist aber wohl mit Bestimmtheit nicht so gewesen, dass diese 4 Evangelisten sich damals irgendwo und wann einmal getroffen haben oder zusammengesetzt haben und dass sie dann überlegt haben, wer schreibt über dieses Thema etwas und wer über das andere Thema. Wir dürfen mit Bestimmtheit sagen, dass sie alle unabhängig voneinander durch den Heiligen Geist geleitet und getrieben wurden, das einfach so vorzustellen. Nun, Johannes, wir sagten gestern schon, stellt gleich am Anfang ein wunderbares Zeugnis aus von der Einzigartigkeit und Einmaligkeit unseres Herrn. Er spricht von der Zeitlosigkeit. Er spricht von der Gottheit des Sohnes. Und wenn wir das erste Kapitel, und haben es ja im vergangenen Jahr kurz betrachtet, so einmal näher betrachten, dann finden wir sehr viele Aussagen, die auf den Herrn angewendet werden. Er wird vorgestellt als das Wort, als das Leben, als das Licht. Wir haben auch einige Titel, die von besonderer Bedeutung sind. Er war auch der eingeborene Sohn des Vaters, ein Ausdruck, den wir ja nur bei Johannes finden, der besonders die Einzigartigkeit des Herrn betont und unterstreicht. Wir werden später ja auch noch auf diesen Ausdruck zurückkommen. Im ersten Kapitel finden wir auch zweimal die besondere Aussage Sohn Gottes. Einmal ein Zeugnis, das Johannes der Täufer ausspricht. Dieses Zeugnis nimmt hier bei Johannes auch einen besonderen Raum ein. Wir wissen ja um Johannes den Täufer, der ja in allen Evangelien erwähnt wird. Aber hier wird sein Zeugnis besonders dahingehend vorgestellt, dass er durch göttliche Offenbarung die Mitteilung erhalten hatte, dass der Herr der Sohn Gottes ist. Er schreibt das in Kapitel 1, 34, und ich habe gesehen und habe gezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Er sagt vorher, ich wusste es selbst nicht, aber ich bin dann doch belehrt worden durch göttliche Offenbarung. Am Ende des ersten Kapitels finden wir dann noch einen sehr beachtenswerten Titel, und zwar Sohn des Menschen. Das alles verkörpert einfach der Herr in seiner Person. Wir haben also hier sehr viele Namen, die alle auf den Herrn angewendet werden. Man hat auch oft mit Recht gesagt, es gibt einfach keinen Namen, der in der Lage wäre, alles zum Ausdruck zu bringen, was der Herr in seiner Größe und Einzigartigkeit ist. So haben wir praktisch in jedem Namen und in jedem Titel auch eine besondere Seite seiner Herrlichkeit. Nun, diese Titel finden wir zum Teil auch, bis auf eingeborener Sohn, in den anderen Evangelien. Nun, im vergangenen Jahr haben wir uns daran erinnert, dass dann hier im zweiten Kapitel das erste Zeichen erwähnt wird, das der Herr getan hat. Es war zweifellos ein Wunder, und wir haben im Unterschied zu den anderen Evangelien bei Johannes eigentlich nur 7 Zeichen oder 7 Wunder. Wenn man einen Vergleich macht mit den anderen Evangelien, dann werden dort weit mehr Zeichen und Wunder beschrieben. Wenn man sie zusammenrechnet, kommt man auf fast 50, die direkt beschrieben werden. Aber es gab ja bekanntlich auch noch andere, die nicht im Einzelnen erwähnt wurden. Wir haben es gestern ja auch gehört. Wenn das alles niedergeschrieben worden wäre, dünkt mich, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Aber diese 7 Wunder oder Zeichen, die hier bei Johannes erwähnt werden, haben letztlich alle den Sinn, klar zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist. Also sie dienen zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das steht übrigens auch hier, Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kanaan in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Und es war schon ein besonderes Zeichen, das allerdings in einem begrenzten Bereich stattgefunden hat, eben bei dieser Hochzeit zu Kanaan, wo ja nur einige Leute versammelt waren. Hier haben auch die Jünger teilgenommen, und sie durften dann etwas von der Größe und Herrlichkeit des Herrn erleben. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kanaan, und die Mutter Jesu war da selbst. Sie wird sehr oft erwähnt, allerdings nicht mit Namen, sondern eben immer mit dieser Aussage, die Mutter Jesu. Es braucht hier wohl nicht besonders betont zu werden, was man nun in der Kirche, in der katholischen Kirche, aus der Mutter Jesu gemacht hat, die Mutter Gottes, was natürlich eine völlig falsche, unbiblische Darstellung und Aussage ist. Dieser Titel Mutter Gottes ist einfach eine Schlussfolgerung, die man gezogen hat. Und wir merken, wie gefährlich es sein kann, wenn man einfach aus einer biblischen Aussage eine Schlussfolgerung zieht. Natürlich war der Herr Jesus der Sohn Gottes, aber er war nur die Mutter des Menschgewordenen. Man kann also nicht einfach jetzt die Schlussfolgerung ziehen, er war der Sohn Gottes, folglich war sie die Mutter Gottes. Das gibt dann einen ganz anderen Sinn. Das würde dann bedeuten, dass er auch als Sohn Gottes eine Mutter hätte. Aber er hat als Sohn Gottes keine Mutter. Er ist von Ewigkeit her. Wir merken also, diese Schlussfolgerung, die man hier gezogen hat, ist total falsch. Und wo das hingeführt hat, das müssen wir leider heute immer wieder feststellen in dieser sogenannten Marienverehrung. Es ist total unbiblisch. Man nimmt auf diese Weise dem die Ehre gebührt, und das ist unser Herr. Nun, wir haben uns ja im Einzelnen damit betrachtet, wie der Wein ausgegangen war, wie die Mutter nun versuchte, sich einzuschalten. Der Herr aber musste ihr sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch das ist eine wichtige Aussage, die wir auch so mitnehmen dürfen, auch in unser persönliches Leben. Es gibt auch so etwas wie seine Stunde, auf die wir warten können und warten müssen. Wir wissen, wie schwer das oft fällt, so bereit sein, warten zu müssen, und doch geht es nicht ohne Warten. Denken wir an die Patriarchen, man hat oft mit Recht gesagt, Abraham hat so in besonderer Weise diesen wartenden Glauben praktiziert. Wie lange musste er warten? Auf die göttlichen Verheißungen. Einige hat er nie erlebt und er muss heute noch warten. Das gehört nun einmal auch zu unserem Glaubensleben, dass wir warten auf seine Stunde. Nun, der Herr verwandelte Wein in Wasser und wir sagten uns, wir sagten uns ein sehr schönes Bild und Beispiel, wohl von der Freude. Denn Wein ist in der Bibel auch sehr oft ein Symbol der Freude. Und das dürfen wir hier vielleicht auch sinnbildlich mit hineinbringen, dass es einmal ein Augenblick geben wird, wo diese Freude das wahre Teil ist. Vielleicht haben wir hier auch schon einen Hinweis auf die kommenden Segnungen des tausendjährigen Reiches. Ich denke, das darf man durchaus auch mit hier hineinbringen. Wenn wir es tun, dann steht der nachfolgende Abschnitt auch etwas mit den zukünftigen Ereignissen in Verbindung. Denn was wir in dem verlesenen Abschnitt finden, ist letztlich ein Gericht, das hier natürlich im begrenzten Raume stattgefunden hat, aber auch eine tiefere sinnbildliche Bedeutung hat im Blick auf das zukünftige Gericht. Wir haben auch an anderer Stelle Hinweise, wenn zum Beispiel Petrus sagt, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Diese Aussage bezieht sich zweifellos auch auf die gegenwärtige Zeit, wo der Herr auch zeitliches Gericht übt. Denn wir dürfen und müssen bei dem Begriff Gericht auch immer wohl etwas unterscheiden zwischen zeitlichem Gericht und ewigem Gericht. Nun, wir verwechseln oft die Begriffe und kommen damit auch in gewisse Schwierigkeiten. Es gibt ein zeitliches Gericht. Wenn wir einmal in das Alte Testament hineinschauen, dann hat Israel sehr oft dieses zeitliche Gericht erlebt und erfahren. Wir brauchen nur einmal in das Richterbuch hineinzuschauen. Wie oft finden wir doch diese bekannte Aussage, und der Herr gab sie in die Hand der Feinde eine begrenzte Zeit. Wenn sie zum Herrn riefen oder sie schrien zum Herrn, dann sandte er ihnen Retter oder Richter. Wir sehen also, es gibt auch zeitliche Gerichte, zeitliche Strafen, die es im Leben der Gläubigen geben kann. Nun, hier kommt der Herr in den Tempel und muss dann feststellen, dass sich dieser heilige Ort oder dieses heilige Haus doch ganz in trauriger Weise verändert hat. Dieses Haus, so musste er ihnen sagen, das hatte man zu einem Kaufhaus gemacht. Wir finden die sogenannte Tempelreinigung, wie man es ja auch nennt, auch in den anderen Evangelien. Man darf aber annehmen, dass es sich dabei doch wohl um ein anderes Ereignis gehandelt hat, so dass man also zu der Schlussfolgerung kommen kann, dass es einmal eine Tempelreinigung am Anfang gegeben hat, das haben wir wohl hier, und die anderen Aussagen finden wir Matthäus 21, Markus, Lukas erwähnt es auch, aber das scheint mehr am Ende seiner Tätigkeit gewesen zu sein. Also er kommt hier am Passafest nach Jerusalem und er fand dann im Tempel sehr, sehr traurige Verhältnisse. Nun, wir wissen, das Passafest war eines der bedeutendsten Feste, die es im Volke Israel gegeben hat. Wenn wir einmal ins Alte Testament hineinschauen, hatte Gott dem Volke Israel einen sogenannten Festkalender gegeben. Es gab 7 Feste Gottes. Diese Festreihe wurde mit dem Passafest gleichsam eröffnet. Es waren 14 Tage des ersten Monats. In Verbindung mit dem Passafest fand dann das nächste Fest statt. Es wurde als ein Fest gefeiert, und zwar das Fest der ungesäuerten Brote. Nun, wenn wir einmal andere Stellen hinzunehmen, und zwar in Kapitel 6, Vers 4, da wird das Passafest noch einmal erwähnt, ebenfalls auch später in Kapitel 11. Dann haben wir in Johannes 6, Vers 4, aber eine sehr beachtenswerte Aussage, die auch etwas deutlich macht. Da heißt es, es war aber das Fest, das Passa nahe, das Fest der Juden. Ich denke, damit will der Geist Gottes deutlich machen, dass der eigentliche Charakter des Festes damals schon verloren gegangen war. Man hatte aus der göttlichen Anordnung einfach eine menschliche Einrichtung gemacht. Nun, wenn wir heute so etwas in die Christenheit hineinschauen, dann müssen wir ja zu der gleichen Feststellung kommen, wie manches, was tatsächlich ursprünglich einmal eine göttliche Bedeutung hatte, ist zu einer rein menschlichen Einrichtung geworden. In dieser Gefahr stehen wir natürlich auch. Wir sollten da sehr wachsam sein. Wenn wir andere verurteilen oder beurteilen, dann müssen wir natürlich uns auch selbst einmal diese ernste Frage stellen. Ist das, was wir heute versuchen zu verwirklichen, auch noch der ursprüngliche Sinn? Oder ist das auch schon so eine rein menschliche, vielleicht sogar gewohnheitsmäßige Sache geworden? Natürlich gibt es auch gute Gewohnheiten, das sollten wir wohl beachten. Man kann nicht jede Gewohnheit grundsätzlich verurteilen als falsch. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man es nur als Gewohnheit tut oder ob man es dem eigentlichen Sinn entsprechend tut. Bei den Juden hier dürfen wir aufgrund dieser Aussage durchaus annehmen, da ging es nur noch um Feste feiern. Die eigentliche Bedeutung hatte gar keinen tieferen Sinn mehr. Das Passafest wird bei Johannes 3-mal erwähnt, eben in diesen 3 Jahren, wo der Herr hier auf dieser Erde war. Und hier heißt es nun, er ging nach Jerusalem hinauf. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch ein Hinweis, dass es bei den Juden ein Gesetz gegeben hat, dass alle Männlichen an 3 Festtagen nach Jerusalem gehen mussten. Dazu gehörte auch hier das Passafest. das Passafest, das Fest der Woche, wir sagen Pfingstfest, und auch das sogenannte Laubhüttenfest. Also das waren die drei Feste, wo alle Männlichen nach Jerusalem hinaufgehen sollten oder mussten, um Gott die Ehre zu geben. Also hier ging der Herr mit seinen Jüngern dann nach Jerusalem hinauf, und dabei musste er nun diese ganz, ganz traurige Feststellung machen, dass man aus dem Haus Gottes eben ein Kaufhaus gemacht hatte. Nun, es würde gewiss zu weit führen, wenn wir hier so im Einzelnen einmal auf das Haus Gottes näher eingehen. Aber es ist doch immer wieder der Mühe wert, auch sich darüber einmal Gedanken zu machen. Der Begriff Haus Gottes, den finden wir wohl zum ersten Mal bei Jakob, als er damals vor seinem Bruder Esau floh und als er dann als armer Flüchtling in Luz war, da erhielt er eine wunderbare Gottesoffenbarung. Ich denke, wir kennen alle die Stelle, eine Leiter, die bis in den Himmel reicht. Und er war ungeheuer beeindruckt. Und wenn man so diese Aussagen einmal auf sich einwirken lässt, dann muss man wirklich sagen, Jakob war nicht nur beeindruckt, sondern er war angesichts der Gegenwart Gottes zutiefst erschüttert. Er hatte geradezu Angst, denn er sagt, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und dann gebraucht er auch ein Wort, dass er sagt, wie furchtbar ist dieser Ort. Menschen mit einem belasteten Gewissen fühlen sich nie wohl in der Gegenwart Gottes. Das ist eine Tatsache damals genauso wie heute. Von daher auch diese Aussage, wie furchtbar ist dieser Ort. Aber wir finden auch andere Zeugnisse im Alten Testament, wo Menschen diesen Ort nicht als furchtbar bezeichnet haben, sondern alle glückselig gepriesen haben, die diesen Ort aufsuchen. Wenn wir einmal in die Psalmen hineinschauen, wir haben die Stufenlieder, die gesungen wurden, wenn man hinaufging in den Tempel, und wie viel Freude kommt dann in diesen Lobgesängen zum Ausdruck. Denken wir nur an die bekannte Aussage, wie freute ich mich oder wie freuten wir uns, als sie zu uns sagten, lasst uns hinaufgehen zum Hause Gottes. Das war die Aussage von David. Nun, David war es ja auch bekanntlich, der den Wunsch hatte, Gott ein Haus zu bauen. Er durfte es nicht, Salomo hat das später getan. Das Entscheidende aber ist jetzt nicht nur, dass ein Haus gebaut wurde, sondern was wir dann im zweiten Buch der Könige finden, dass Gott tatsächlich in diesem Hause damals seine Herrlichkeit offenbarte. Mit anderen Worten, wir würden sagen, Gott nahm Wohnung in diesem Hause. Natürlich sagt schon Salomo, was ist das für ein Haus, das wir bauen könnten? Die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, viel, viel weniger ein Haus, das wir bauen. Aber es war schon eine gewaltige Herablassung Gottes, hier seine Herrlichkeit in diesem Hause zu offenbaren. Aber wir finden auch schon im Alten Testament, wie die gleiche Entwicklung war, die wir hier auch in den Evangelien haben. Es gibt zum Beispiel in Jeremia 7 eine Stelle, die genau oder ähnlich ist wie diese hier. Da musste Gott auch schon durch den Propheten Jeremia dem Volke sagen, dass sie das Haus Gottes total verändert hatten. Später haben wir ja noch eine stärkere Aussage. Übrigens haben wir die hier auch bei Jeremia. Und zwar in Kapitel 7. Da heißt es, Vers 11, ist denn dieses Haus, welches nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Merken wir also die gleiche Entwicklung. Deshalb finden wir dann später auch im Propheten Hesekiel, wie die Herrlichkeit Gottes langsam aber sicher das Haus Gottes verlässt. Wenn man das einmal nachliest, dann merkt man erst aus dem Heiligtum und dann zieht sich Gott gleichsam aus diesem Hause zurück. Aber trotzdem wird hier auch in jenen Tagen, als der Herr auf der Erde war, das Haus in Jerusalem, das man ja wieder neu aufgebaut hat, als Haus Gottes betrachtet. Der Jesus nennt es sogar das Haus meines Vaters. Wir merken, nach wie vor ist es die Wohnung Gottes inmitten seines irdischen Volkes. Und da hatte man diese traurige Entwicklung nun hier eingeleitet, dass man das zu einem Art Kaufhaus entwickelt hatte. Zunächst natürlich aus bestimmten Gründen, die rein sachlich waren. Denn wenn Israeliten hier nach Jerusalem kamen, mussten sie zum Teil sehr, sehr weite Wege machen. Sie kamen nach Jerusalem, um zu opfern. Dann wurden die Opfer dargebracht, also tatsächliche Tieropfer. Und da war es für viele Juden sehr einfach, wenn man dann Geld mitnahm, das konnte man leicht mitnehmen. Und man kaufte dann eben im Tempel, natürlich im Vorhof des Tempels, das entsprechende Tier, das dann geopfert wurde. Nun, gegen diese Art wird auch nichts direkt unmittelbar gesagt. Nur die Art, wohin sich das dann entwickelt hatte. Also es war nur noch zu einem gewissen Formalismus geworden. Aber diese Gefahr wird auch im ersten Sendschreiben an Ephesus beschrieben. Wir haben dort auch den Gedanken des Formalismus. Ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Der Herr gibt sich natürlich nicht damit zufrieden, sondern er nimmt hier ganz klar und bewusst Stellung gegen diese Zustände, wie sie hier in Jerusalem im Tempel Eingang gefunden hatten. Ich denke, damit werden wir aber auch an einen Grundsatz erinnert, den man auch auf unsere heutige Zeit übertragen kann. Ja, man muss sagen, sogar übertragen muss. Denn wo ist heute das Haus Gottes? Nun, das Haus Gottes ist natürlich kein Gebäude mehr. Wir wissen, belehrt durch den Apostel Paulus, besonders auch Petrus, es gibt ein geistliches Haus. Die Gemeinde, die Gläubigen bilden das Haus Gottes. Jeder Einzelne, so sagt Petrus, ist ein lebendiger Stein und so wächst dieses Haus wohl zusammengefügt zu einer Behausung Gottes im Geiste. Wenn wir es einmal ganz einfach sagen, wo man zum Namen des Herrn hin zusammenkommt, ist Haus Gottes. Wir dürfen sagen, auch hier ist Haus Gottes. Denn wir rechnen mit der Gegenwart unseres Herrn. Das ist eine Verheißung, die wir haben, auf die wir uns auch immer wieder neu berufen dürfen. Aber damit kommt dann die nächste Frage, und zwar, wie sieht es doch aus, wo man behauptet, zu dem Namen des Herrn zusammenzukommen? Welche Zustände haben sich leider da entwickelt? Ich sage noch einmal, wir wollen hier nicht die kirchlichen Einrichtungen verurteilen. Was sich dort im Augenblick zeigt, ist zum Teil geradezu eine Katastrophe. Wenn man die Veranstaltungen einmal so hört, was sich in den sogenannten Kirchenräumen heute abspielt, das ist geradezu erschütternd.